Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich herzlich Max Czarnik, Schriftsteller und Journalist. Der restliche Sommer, der neue Roman, über den wir sprechen wollen und überhaupt über die Romane, die Sie auch vorher geschrieben haben, der spielt ja eigentlich in einem wärmeren Umfeld. Teile des Romans sind in Portugal angesiedelt. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Portugal?
Also ich habe eine besondere Beziehung zu schönen Küstenabschnitten, sage ich mal so. Und deswegen ist Portugal schon auch immer wieder im Visier. Und geschrieben oder angefangen habe ich die Geschichte tatsächlich in Portugal, in einem ganz ähnlichen topografischen Kontext, wie er sich dann im Buch wiederfindet. War schon eine Portugal-Liebe, die da zugrunde lag.
Wir können ja mal kurz die Romanhandlungen zusammenfassen. Ich versuche das mal und Sie korrigieren mich, wenn ich was falsch wiedergebe. Es gibt eine männliche Hauptfigur, ein 45-jähriger Journalist, der spezialisiert ist darauf, Kolumnen zu schreiben, die so ein bisschen Zeitgeist widerspiegeln. Er gilt so als der Benimmpapst und stellt Regeln auf, wie man sich stilsicher durchs Leben bewegen sollte. Und der hat sich gerade von seiner Frau getrennt, eine Paartherapeutin namens Sonja, und hat sich zusammengetan mit einer jüngeren Frau, Sarah, die sich bei einer Lesung in ihn verliebt hat und die begleitet ihn auf diese Portugal-Reise. Sie ihrerseits hat einen Mann namens Tin verlassen. Tin wird auf dem Weg in den Süden nach Portugal Opfer eines Bombenanschlags im Flughafen, liegt im Krankenhaus und dort verliebt sich eine junge Anarchistin namens Tove in Tin. Und erzählen kann man vielleicht noch, um die Romanhandlung so ein bisschen zu umreißen, dass Sonja durch ein Radiointerview, in dem sie so richtig vom Leder zieht gegen Männer, eine wahrscheinlich kurzfristige Berühmtheit bekommt und der Star ist in dieser Medien- und Therapieszene. Ich glaube, weiter über den Schluss sollten wir nichts verraten. Habe ich das jetzt ungefähr richtig wiedergegeben?
Das war eine wunderbare Zusammenfassung. Ja, es ist nämlich nicht einfach mit diesen vier Personen und vier Handlungssträngen sozusagen, das eigentlich alles immer in ein rundes Etwas zu kriegen. Aber das war jetzt wunderbar zusammengefasst.
Das sind ja drei Paarkonflikte, die da aufbrechen. Denn diese Geschichte mit Paul und Sarah wird auch nicht gut enden.
Ja, wir verraten nicht zu viel, aber es ist halt, wo viel Glück ist, lauert auch immer ein bisschen das Unglück, habe ich das Gefühl. Und vielleicht kontrastiert sich es auch einfach nur sehr gut dann. Also das ist in mehreren Situationen in der Geschichte so, dass die Menschen im Unglück eigentlich Glück haben, wie der arme Tin, der ja im Krankenhaus wieder aufwacht und gar nicht weiß, wie ihm geschehen ist eigentlich, aber dann durch diesen Vorfall sein Leben eine ganz gute Wendung kriegt. Und andererseits der verliebte, neu verliebte Paul am Strand, der eigentlich einen wunderbaren, ausgedehnten Urlaub macht mit seiner neuen Freundin. Da reicht dann auch mal ein kleiner Fehltritt sozusagen fürs große Unglück.
Aber mehr soll tatsächlich nicht verraten sein. Es ist ein aufregend zu lesender Roman. Sie haben ja so eine Gabe, ganz viel Gefühl so in die Zwischenräume zwischen den Wörtern zu legen. Das ist ja eine andere Art zu schreiben als das journalistische Schreiben. Machen Sie da Unterschiede, ob Sie Sie arbeiten ja viel für die Süddeutsche Zeitung, ob Sie für die Zeitung schreiben oder ob Sie einen literarischen Text schreiben?
Also ich glaube, man legt vielleicht ähnlich wie ein Musiker anderen Wert auf einen anderen Rhythmus beim literarischen Schreiben. Also das ist mir ganz wichtig, wie Sie sagen, die Pause zwischen den Wörtern zu betonen, weil ich glaube, dass dieser Rhythmus, der eigentlich ja unsichtbar ist und den man jetzt an so einem Manuskript auch nicht gleich sieht, sondern erst, wenn man es nach und nach immer wieder liest und liest, selber vor sich liest, merkt man, bin ich hier im richtigen Takt eigentlich, schwingt das gut. Und das ist mir eigentlich immer sehr wichtig. Gleichzeitig versuche ich das natürlich auch im journalistischen Schreiben, weil auch da will ich ja, dass meine Texte gerne gelesen werden und dass die Leser hinterher sagen, Mensch, das lief gut rein sozusagen. Aber es ist weniger Zeit da in der Zeitung natürlich und man ist an viel mehr Regeln gebunden. Das muss man natürlich auch sagen. Also man hat nicht so dieses Grenzenlose, in das man hineinsteuert, wie beim literarischen Schreiben.
Sie haben sich auch Musik gewünscht für unsere Sendung, und zwar den zweiten Satz aus der Suite für Jazzorchester von Dmitri Schostakowitsch. Warum fiel Ihre Wahl auf Schostakowitsch?
Das ist einfach ein Komponist, der mir immer irgendwie gute Laune bereitet. Ich weiß auch nicht. Also das ist etwas, was ich immer dabei habe, auch gerade wenn man so viel unterwegs ist oder transportiert wird, was jetzt unserem Leben oft gehört. Und irgendwie ist das, funktioniert das immer für mich ein bisschen Schostakowitsch.
Das Konzertgebäudeorchester Amsterdam spielte die Suite für Jazzorchester Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch. Ein Wunsch von Max Scharnig, der hier zu Gast ist. Wir sprechen über seinen neuen Roman »Der restliche Sommer« und über die Romane, die vorher erschienen sind. Ihr Debütroman hatte ja den wundersamen Titel »Die Besteigung der Eiger Nordwand unter einer Treppe«.
Ich wollte schon einen Titel, der ein bisschen sperrig ist, wo das Auge sozusagen über diese seltsame Wortkonstellation stolpert, die da, glaube ich, in so einer Form noch nie zusammengebracht wurde. Eiger Nordwand und Treppe ist ja irgendwie etwas, was überhaupt nicht zusammengehört. Und gleichzeitig ist es eine exakte Beschreibung dessen, was passiert in diesem Roman. Insofern dachte ich, nein, also ich mache hier Form follows Function und schreibe vorne drauf, was hinten drin ist. Und mir hat das ganz gut gefallen in dieser Sperrigkeit, auch als es damals in den Schaufenstern lag und so, irgendwie hatte es schon einen Stoppeffekt.
Das handelt ja von einem Mann, der auch Journalist ist, so wie die Hauptfigur Paul im Neuen jetzt auch. Und der sitzt unter dieser Treppe und arbeitet an einem Artikel über die Besteigung der Eiger Nordwand. Und er traut sich nicht in die Wohnung, weil vor dieser Wohnung ein paar Herrenschuhe stehen. Und er fürchtet, etwas zu entdecken, was er nicht entdecken möchte und bleibt deshalb unter der Treppe. Das ist ja auch zweierlei da. Man erfährt ja auch eine Menge über die Besteigung der Eiger Nordwand. Hatten Sie sich mit diesem Thema intensiver auseinandergesetzt, vorher journalistisch?
Ja, ich habe immer sehr gerne Bücher über Berge gelesen und auch über Bergsteiger und diese ganzen Heldentaten, die in den letzten 200 Jahren da so vollbracht wurden. Ich meine, von München aus, wo ich lebe, sieht man die Alpen ja jeden Tag tatsächlich. Und deswegen war also diese Nähe, fand ich auch eine ganze Zeit lang literarisch sehr interessant nachzuvollziehen. Und mich haben diese Abenteuer von damals und eben auch diese Eiger Nordwand-Besteigung und was da für Dramen sich abgespielt haben dann im Laufe der Jahrzehnte, das hat mich schon fasziniert. Das ist irgendwie ein seltsam menschliches Begehren, auf diese Berge hinaufzukommen, obwohl man ja weiß, dass oben nichts ist, was einen belohnt so richtig. Aber dass die ganz viele Menschen da richtig unruhig in den Tälern saßen und unbedingt hinauf mussten und also keine Ruhe geben konnten, bis sie es versucht haben, das fand ich irgendwie interessant, weil das ist für mich ein Ausdruck des Menschlichen, weiß nicht, ob man Optimierung sagen kann oder dieses Vollziehen-Wollens eines solchen Aufgabe, die ja auf dem Papier keinen Sinn macht im Grunde.
Und dann ist ja dieses Bergbesteigen auch eine Metapher für das Besteigen emotionaler Berge. Es gibt ja auch in Beziehungen eine Eiger Nordwand, die man vielleicht nicht hochkommt.
Absolut. Und das auch dieses Überwinden von Hindernissen. Ein Berg ist ja auch vor allem einfach mal ein Hindernis, und zwar ein ziemlich massives. Das kennen wir alle. Und ich glaube, man muss sich oft in seinem Leben am Fuß eines Berges mal versammeln und auch vielleicht auch ein bisschen ausruhen, bevor man dann wieder den Mut hat, da den ersten Schritt hinaufzumachen.
Jetzt in dem neuen Roman »Der restliche Sommer« spielen ja viele Teile, das haben wir schon erzählt, in Portugal. Und gab es für das Haus, das da von dem Paar bewohnt wird, auch eine reale Vorlage?
Also ich bin ein bisschen die Küste entlang gereist, an der unteren Algarve, schon Richtung Spanien dann. Und dort gab es viele schöne kleine Häuser. Wer da war, weiß das. Da ist eigentlich eine wunderbare zurückgenommene Architektur, die da gebaut wird, und mag Architektur, die sich mit Hitze auseinandersetzen muss und die in der Sonne wie gebacken aussieht eigentlich in den Jahrhunderten. Und da findet man viele schöne kleine Steinhäuser, also sowas hatte ich da mehrfach vor Augen.
Haben Sie sich ein bisschen auch beschäftigt mit portugiesischer Musik?
Ja, nicht aktiv, aber passiv, möchte ich sagen, weil wirklich bei vielen abendlichen Spaziergängen, wenn dann die Sonne ein bisschen nachgelassen hatte, wurde Musik gemacht auf der Straße. Dann fand ich ganz erstaunlich, dass die Leute wirklich zusammenkamen, um jemandem zuzuhören dann und die Nachbarn wirklich getroffen haben. Und es gab also Musik, aber es gab auch Plauderei und jemand hatte einen Grill dabei. Es sind ja große Sardinengrille auch, die Portugiesen. Und deswegen, das erschien mir eine recht gute Art, den Tag zu beenden dann.
Dann hoffe ich, dass wir akustisch ein bisschen dorthin reisen können mit einem Fado von Marisa gesungen. Sie hören Klassik à la carte heute mit Max Scharnig und zusammen waren wir akustisch in Portugal mit einem Fado von Marisa. Portugal ist der Ort, an dem Teile Ihres neuen Romans spielen, der restliche Sommer. Wie lange arbeiten Sie an einem Roman?
Die Frage taucht ja immer wieder auf und ich tue mich immer wahnsinnig schwer. Ich nehme mir immer vor, beim nächsten mal wirklich Buch zu führen, um das ordentlich beantworten zu können. Bei mir nimmt die meiste Zeit eigentlich in Anspruch die Vorbereitung oder das gedankliche Losgehen sozusagen. Da sitze ich aber noch gar nicht an der Tastatur, sondern ich muss das überlegen. Und das dauert immer schon ein oder zwei Jahre, bis ich sozusagen denke, okay, so könnte die Geschichte funktionieren. So haben wir genug Spielraum für alle Figuren geschaffen. Und dann das eigentliche Schreiben, also diese Ausarbeitung, die geht relativ schnell bei mir, weil ich einfach ich kann gut schnell schreiben. Ich glaube, das kommt auch von der Zeitung. Da hat man das irgendwie trainiert, kommt mir vor. Und dieses Handwerkszeug, das man jeden Tag dann benutzt hat in der Zeitung, das kann man dann natürlich schon auch beim literarischen Schreiben brauchen, weil man einfach weiß, auch wenn es jetzt nicht mein bester Tag ist heute oder wenn mich die Muse nicht geküsst hat, ich muss einfach jetzt mal was aufs Papier bringen. Und jeder Journalist kann das irgendwann und das kommt einem schon auch dann zugute. Das geht also recht flott.
Wahrscheinlich gehört zum literarischen Schreiben auch Langeweile dazu. Also auch Zeiten, in denen nichts geschieht, in denen man einfach nur sitzt und die Wand anguckt oder in die Landschaft guckt.
Unbedingt. Also die gerade angesprochene Vorbereitungszeit, das ist eigentlich ja eine Pausierung, die man da macht und in der man nur sammelt, zuhört oder anderes liest eigentlich und alles in einen Trichter füllt und in Gläser, wo man gar nicht weiß, ob die jemals wieder gebraucht werden. Aber das ist schon eine Sammelphase, finde ich auch.
Sie sind ja auch leidenschaftlicher Angler, weiß ich seit Ihrem Buch Die Stille vor dem Biss. Und Angler müssen ja Geduld haben, müssen lange ausharren können. Und das auch mögen, diese Zeit des Wartens. Ich habe dieses Buch, das Sie geschrieben haben über das Angeln, Die Stille vor dem Biss, aber auch gelesen als Liebeserklärung an einen Vater. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Das war ja eine Sache, die mir erst spät aufgegangen ist, dass diese Angelei, die ich mit meinem Vater begonnen hatte, als ich 10 war, und er war jetzt kein genuiner Angler sozusagen, wie das vielleicht in vielen Familien so ist, sondern wir haben das beide begonnen und dann als Hobby beide gehabt oder als Passion. Und gerade, ich war 10 und gerade in dieser Zeit zwischen 10 und 20 ist es, glaube ich, für Väter und Söhne oft schwierig oder wird es oft schwierig, irgendwie in nahem Kontakt zu bleiben, einfach weil sich bei den Männern dann selten mal sowas wie eine verbale Ebene, eine emotionale Ebene so richtig stabil hält, glaube ich. Und ich habe gemerkt hinterher, dass dieses Angeln uns eigentlich unheimlich verbunden hat, obwohl, und das ist das Lustige, man ja dabei gar nicht zwingend viel redet oder viel austauscht sich ja manchmal nicht mal unbedingt sieht, weil man an verschiedenen Stellen sitzt oder im Boot ist. Aber trotzdem waren es eben gemeinsame Unternehmungen. Ich glaube, sowas ist unheimlich hilfreich für so eine schwierige Lebensphase, dass man ohne großen Aufwand etwas gemeinsam hat mit seinen Eltern, was funktioniert und was zeitlos ist. Also das kann, glaube ich, auch vielleicht eine gemeinsame Fußballbegeisterung oder sonst was sein. Und deswegen war das schon eine Sammlung dieser Geschichten, die wir auch zusammen erlebt haben und ein kleines Porträt meines Vaters mit der Angelrute.
Ich finde es ein ungewöhnlich liebevolles Vaterporträt. Es gibt ja in der Literatur Schrankwände von ganz schwierigen Beziehungen mit Vätern natürlich. Und das ist so der seltene Fall einer glücklichen Sohn-Vater-Beziehung.
Man weiß ja immer nie, wie andere Väter sind. Lange Zeit dachte ich ja, alle Väter sind so, dass sie mit einem angeln gehen und Sachen bauen und sich Zeit nehmen und habe dann schon gemerkt, dass das schon was Besonderes ist. Und das Gemeine ist, der Moment, in dem man das realisiert, ist manchmal ein bisschen zu spät oft. Also ich kenne Söhne, die ihren Vätern gerne noch mal was gesagt hätten, was aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geklappt hat. Und deswegen dachte ich, dieses Angeln, das müsste ich eigentlich jetzt sozusagen auch mal ein bisschen literarisch aufarbeiten, um genau diese Würdigung auch zu schaffen. Weil es direkt zu sagen, ist halt dann doch schwieriger, aber in dem Buch ist es dann wieder leichter.
In allen Ihren Büchern gibt es große Glücksmomente und vielleicht ist das ja der Brunnen, aus dem Sie schöpfen.
Ja, also diese, ich bin schon auch jemand, der sagt als Schreiber, er braucht kein Unglück, um schreiben zu können. Das gibt's ja, diese Theorie. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, man kann auch sehr gut über das Glück schreiben, wenn man glücklich ist, tatsächlich, aus eigener Anschauung sozusagen. Und ich lese auch gerne Bücher, in denen glückliche Menschen oder glückliche Situationen entstehen. Also das ist schon etwas Wichtiges und auch etwas, genau wie die Liebe, was sozusagen immer wieder neu versucht werden muss, dem nahe zu kommen, dem Glück eigentlich und dem Streben.
Sie hören NDR Kultur, Klassik à la carte, das Kronos-Quartett mit The Beatitudes. Und im Gespräch sind wir heute mit Max Scharnig, der ein neues Buch veröffentlicht hat in diesem Sommer. Der restliche Sommer ist der Titel. Sie haben noch einen Roman geschrieben, in dem es auch eine beeindruckende Vater- und Großvaterfigur gibt. Das ist die vorläufige Chronik des Himmels über Pildau. Die vorläufige Chronik des Himmels über Pildau, da habe ich bis heute den Eindruck, ich wäre die Einzige, die das gelesen hat.
Mein Verlag auch.
Ja, das ist doch komisch. Ne? Ich treffe nie jemanden, mit dem ich meine Begeisterung über dieses Buch teilen kann. Warum ist das so unterm Radar erschienen?
Ja, da können wir jetzt lange diskutieren über die seltsamen Gezeiten der Buchbranche und des Verlagwesens. Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Ich habe da mich sehr gefreut, als ich das vollendet hatte und es hat eigentlich auch wunderbare Rezensionen bekommen, aber es ist trotzdem nie irgendwie über die Aufmerksamkeitsschwelle gehüpft. Das passiert nicht nur mir, das passiert auch Kollegen mit tollen Büchern irgendwo. Es gibt einfach in diesem Büchermeer auch ein Bermuda-Dreieck, in dem manchmal die Bücher untergehen. Also ja, das stimmt. Wobei mit diesem Roman es so ist, dass mich anhaltend eigentlich Leserzuschriften erreichen, die es gefunden haben, die das genauso ein bisschen verwundert, ein bisschen stolz, dass sie das entdeckt haben, in Worte fassen. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht ist das eben ein Roman für diejenigen, die wirklich Schätze suchen und dann sich freuen, dass sie mal einen gefunden haben.
Vielleicht liegt es daran, dass es so ein bisschen surreal ist. Da wird ja etwas beschrieben, was rein technisch so nicht ginge. Da wird etwas weit in die Höhe gebaut. Mhm. Ein Maibaum, wenn ich mich recht entsinne. Und vielleicht ist es das, was den manchen Lesern zu schwierig war.
Ja, aber um so weit in die Geschichte einzudringen, da müssten sie es ja schon sozusagen in der Hand gehabt haben. Ich weiß auch nicht. Es sind, glaube ich, winzige Stellschrauben, die manchmal über solche Aufmerksamkeitsgeschichten entscheiden. Es kann sein, ja, es kann sein, dass es irgendwie ein bisschen zu märchenhaft geklungen hat in der Beschreibung oder ein bisschen zu surreal. Ja, wir werden es nicht erfahren.
Das ist also die vorläufige Chronik des Himmels über Pildau. War das zweite Buch nach dem doch relativ großen Erfolg, den Sie hatten mit die Besteigung der Eiger Nordwand unter einer Treppe?
Genau, das war der zweite Roman.
Oft haben es ja denn die zweiten Bücher von Haus aus sowieso schon mal schwer. Je größer der Erfolg des ersten Buches ist, desto schwieriger wird es mit dem zweiten.
Das mag so gewesen sein irgendwie.
Sie haben sich noch etwas gewünscht für diese Sendung?
Das ist ein Stück von Owen Pallett, ein kanadischer Violinist, der eigentlich in Pop-Bereichen unterwegs ist. Und ich dachte, für so eine Sendung versuche ich mal, das hier einzuschmuggeln. Es ist ein sehr freier Umgang mit seiner Violine, aber ich mag das unheimlich gern.
Sie Sie hören Klassik à la carte heute mit Max Scharnicht, Journalist und Schriftsteller. Sein neues Buch hat den Titel Der restliche Sommer, in dem wir uns ja jetzt zum Glück noch befinden, im restlichen Sommer. Max Scharnicht, Sie sind jetzt auf Lesereise. Mögen Sie das, den Kontakt mit Lesern, das Gespräch mit Lesern?
Ja, das ist unheimlich schön, weil man das dem Buch oder der Geschichte, die man da geschrieben hat, einfach eine neue Dimension damit verleiht, indem man die vorliest, was ja ein archaischer Vorgang ist schon mal und auch etwas, was man als Kind schon immer gemocht hat, und dass man das jetzt selber machen darf, das empfinde ich als große Genugtuung. Und es ist einfach unheimlich schön zu hören, wie die Leser das Buch lesen, wie sie es verstanden haben, was ihnen daran am meisten gefällt, aber auch an welchen Stellen sie eigentlich lachen, weil oft sind es gar nicht die Stellen, die ich lustig fand tatsächlich, sondern kleine Stellen, wo ich dann merke, hoppla, die muss ich beim nächsten Mal noch etwas pointierter lesen. Das ist offenbar viel lustiger als die Stellen, die ich eigentlich pointieren wollte. Also das ist schon interessant, wie das dann nochmal eine andere Gestalt bekommt. Bleibt ein Geheimnis. Wahrscheinlich gibt es Kollegen, die das sehr gut so abstimmen können irgendwie, aber es ist auch von Publikum zu Publikum unterschiedlich. Also es gibt sehr konzentrierte Zuhörer, die also gar nicht da unbedingt lachen wollen oder gar nicht dazu aufgelegt sind. Die wollen einfach zuhören, und da wundere ich mich dann immer, weil ich doch so mit solchem Werf meine schönen Stellen ansteuere. Und andere, die sitzen da und sind einfach von der ersten Minute an fröhlich und wollen sich eben wirklich unterhalten lassen. Und also das ist sehr interessant.
Es ist ja auch wunderbar, dass es das gibt. Ein Autor, ein Glas Wasser, ein Buch, eine Lampe und Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um diesem Autor zuzuhören.
Absolut. Und an der Stelle möchte ich auch mal sagen, dass es wirklich das Verdienst von vielen einzelnen Buchhändlern ist.
Bibliothekaren.
Und Bibliothekaren.
Kulturvereinen.
Ja, die wirklich schaffen, die Menschen zu mobilisieren, auch an einem Dienstag, an dem es regnet, im Februar, zu sagen, kommt zu dieser Lesung, auch wenn ihr den Autor nicht kennt, es wird euch gefallen. Ja, diese persönliche Beziehung zum Buchhändler, die ist schon extrem wichtig für alle Beteiligten.
Hätten Sie eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich schreibe keine Bücher mehr?
Das ist schwer vorauszusehen. Also ich glaube, immer nach einem vollendeten Manuskript hat man das Gefühl, jetzt ist da eine Leere, die nicht mehr zwingend aufgefüllt werden muss erstmal. Aber dann ist es wie so eine Regentonne, die sich halt dann doch wieder Tröpfchen für Tröpfchen irgendwie, wo sich dann wieder was ansammelt. Also ich glaube, ganz darauf verzichten, das kann ich mir schwer vorstellen. Dafür ist einfach diese Ventilfunktion einer Geschichte, einer aufgeschriebenen, es muss ja nicht immer ein Buch sein oder ein Roman. Also das Schreiben an sich als Ventilfunktion, das gehört zu meinem Leben einfach, seit ich schreiben kann, dazu. Und das ist einfach meine Art, Sachen zu verarbeiten. Die Gefäße, in die das letztendlich fließt, die, glaube ich, das werden wir noch erleben, die variieren sich tatsächlich irgendwie. Was sich nicht ändert, ist, dass es immer mir wahrscheinlich Genugtuung bereitet und auch Erleichterung, wenn ich Sachen nicht mit mir herumtragen muss, sondern wenn ich sie aufs Papier geben darf.
Und für andere mag es dann ja eine Erleichterung sein, festzustellen, ich bin nicht allein mit diesem sonderbaren Mikrokummer oder größerem Kummer, den ich mit mir rumtrage, bin ich nicht allein. Da gibt es jemanden, der empfindet das haargenau so. Das sind denn ja so diese kleinen Glücksmomente bei der Lektüre, wo man merkt, ich weiß gar nicht, woher der mich so gut kennt, dieser Max Scharnicht, dass er das so aufschreiben kann.
Genau, dieser Moment des eigenen Erkennens in einer Geschichte, der hat den größten Zauber. Für mich selber als Leser ja genauso, aber eben auch bei Lesungen, wo dann die Menschen hinterkommen und sagen, woher wissen Sie, wie es bei uns im Urlaub war? Oder woher, ich kenne das Haus, von dem Sie schreiben, hat mir mal einer zu der Eiger Nordwand felsenfest behauptet, er weiß, in welchem Haus das spielt. Das war natürlich irgendein Haus in Münster oder wo, von dem ich noch nie was gesehen habe. Aber das ist interessant. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für die Lesebegeisterung auch, die dann als Kind schon geweckt wird, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier ist etwas. Das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, aber doch. Es gibt Passagen, es gibt Figuren, mit denen kann ich mich halt einfach sehr gut identifizieren. Und das ist der große Kitzel, glaube ich. Und das versuchen alle oder viele auch irgendwie zu erreichen, glaube ich. Und das geht über gute Beobachtung und über ein bisschen das Selbstbewusstsein, dass man nicht nur aus seiner Warte schreibt, sondern eben für andere auch etwas feststellen kann sozusagen. Und als Journalist hat man das natürlich auch, diese Aufgabe, wenn ich eine Platte bespreche oder ein Buch, dann gehe ich auch davon aus, dass ich für andere sozusagen das gelesen habe schon und aufbereiten kann.
Ja, man mutet sich dann ja auch anderen zu. In möglichen Verästelungen und auch seltsamen Anteilen der eigenen Persönlichkeit mutet man sich dann dem Publikum zu.
Absolut. Also es könnte natürlich auch passieren, dass man mal irgendwas schreibt, wo alle sagen, nein, Herr Scheinig, mit dieser Empfindung oder mit diesem Abenteuer sind Sie wirklich der Einzige, dem sowas je passiert ist. Auch das ist möglich. Also ich erlebe das im journalistischen Kontext. Beim Ästhetmagazin oder so, da sucht man oft Stücke, die so in der Luft liegen oder lebensweltliche Essays, wo man das Gefühl hat, das könnte doch etwas sein, was vielen Menschen so ähnlich geht oder die regen sich darüber auf. Und dann schreibt man das und manchmal geht es gut und alle die Reaktionen sind so, dass alle sagen, endlich sagt's mal einer oder genau so ist es. Aber es gibt auch Stücke, die einfach dann ohne eine Reaktion verhallen, wo man vielleicht dann schon sagt, na, ich bin offenbar der Einzige, der sein Glas ungern zum Flaschencontainer trägt oder was. Es ja, muss auch sein. Ich glaube, was wir vorher schon angesprochen haben, wann lacht man, was ist lustig? Das sind alles Sachen, die kann man mit sich selber ausmachen. Welche Stelle gefällt einem besonders gut, welches Wort vielleicht auch einfach nur. Das muss man, da braucht man keine Anleitung dafür, das kann man für sich selber entscheiden. Es gibt auch kein richtig und kein falsch sozusagen. Also das ist schon eine große Freiheit, die jede Geschichte und jedes Buch auch dem Leser bieten und überlassen.
Bücher, kleine Inseln der Freiheit und des Unbeobachtetseins in einer Welt, in der unser Smartphone alles über uns weiß. Sind Sie denn jemand, der das Publikum in dieser Weise ernst nimmt, dass er an jedem Satz auch feilt, an den einzelnen Worten, an der Satzstellung, am Rhythmus, am Sound eines Textes?
Eigentlich ist mir dieser Sound und dieser stimmige Flow fast noch wichtiger als die tatsächlichen inhaltlichen Ineinandergreifen der Räder. Weil ich ganz fest überzeugt bin, dass man eigentlich auf eine Geschichte auch schauen kann, wie auch auf ein Bild und sozusagen sofort die Stimmung oder schnell die Stimmung begreifen kann. Und das drückt sich ganz stark in diesem Flow oder in diesem Sound aus, würde ich sagen. Deswegen ist es eigentlich eine Hauptaufgabe, daran so gut wie möglich zu feilen, um ein stimmiges Bild abzugeben, eine Sprachatmosphäre zu schaffen, das ist die halbe Miete, glaube ich, für eine Geschichte, wenn sie einen erstmal formal entführt und dann inhaltlich. Aber das ist mir sehr wichtig, ja.
Einen Sound für diese Sendung haben Sie sich auch gewünscht, ein Stück von Arvo Pärt. Wie sind Sie auf Arvo Pärt gekommen? My Heart is in the Highlands.
Ja, das ist... Das ist aus einem wunderbaren Film, La Grande Bellezza, der auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Das ist ein schöner Film, der ja in Rom spielt und eine unheimliche Atmosphäre eben auch von den ersten Bildern ausdrückt und dieses Südgefühl einfach einfängt. Und dann kommt ein Soundtrack dazu, der ganz anders ist, als man sowas erwarten würde vielleicht. Und das hat mich dann nochmal eigentlich gefangen genommen und daraus habe ich auch dann Arvo Pärt entdeckt.
Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Soundtrack. Sie hören Klassik à la carte heute mit Max Scharnig, Schriftsteller und Journalist. Sie haben ein neues Buch in diesem Frühjahr veröffentlicht. Das hat den Titel Der restliche Sommer. Wenden Sie sich jetzt wieder eher journalistischen Arbeiten zu? Wechseln Sie das ab?
Ja, das empfinde ich als großen Luxus meiner Position, dass ich zwischen den beiden Welten ein bisschen hin und her wandeln kann und lustigerweise immer, wenn das eine mal so eine Hochphase hatte, freue ich mich unheimlich auf das andere irgendwie. Also man hat dann schon immer ein bisschen auch Lust wieder mehr, also jetzt bei mir wieder raus aus den Lesesälen sozusagen und rein in die Redaktion zu gehen und das alles schneller zu verarbeiten einfach, dass diese Texte, die man da schreibt, kürzer, knackiger, frecher oder auch ernster sind, aber das ist schon verlockend dann wieder, klar. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nach einem Jahr in der Redaktion dann wieder denke, was für ein Luxus, einfach mal losschreiben zu dürfen, ohne auf die DPA-Meldung zu warten oder so.
In dem Roman Der restliche Sommer erzählen Sie auch ein bisschen etwas so vom journalistischen Alltag, vom Innenleben in einer Redaktion, dass eben so diese klassischen Kolumnenschreiber, dass das eigentlich so ein vom Aussterben bedrohte Art ist und dass diese Sonja, die Paartherapeutin, die ein Radiointerview gibt und dann einen riesen Hype hat im Internet, das sind so die Figuren in den Medien der heutigen Zeit. Beobachten Sie das, so diesen Niedergang oder Wechsel, je nachdem nach Standort des Betrachters in unserer Branche?
Ja, ich glaube, das ist ein Wechsel einfach, der da stattfindet. Und in der Zeitung wie der Süddeutschen kann man das natürlich unheimlich gut beobachten. Das ist ein stolzes, großes Schiff, das halt in Gewässern herumdampft, die immer stürmischer werden, glaube ich, kann man sagen. Und die noch sehr auf sozusagen zum Teil auf diese althergebrachten Arten des Journalismus setzt natürlich und auch noch ganz tolle Protagonisten dafür hat. Aber man merkt schon, dass eigentlich eine Generation nachwächst, die gar nicht mehr diesen Wert, diesen Sachen beimisst oder diesen Namen, sondern die viel schnellere oder andere Gefäße entdeckt haben für sich, aus denen sie gerne lesen, konsumieren, was auch immer. Und in dem Buch ist es genau, es ist ein Nebeneinander von dieser alten Welt, der alte Kolumnist sozusagen, der sehr darauf bedacht ist. Und Sonja, die als Expertin sozusagen im Radio ein paar unbedachte Sätze spricht und sich über Nacht sozusagen einer unheimlichen Viralität ausgesetzt sieht und eigentlich einen Karrierekick, könnte man sagen, bekommt, ohne dass sie es eigentlich darauf angelegt hat. Und diese Geschichte erleben wir, glaube ich, zurzeit jede Woche, dass das Internet einfach wie ein Beschleuniger für manche Sachen wirkt und die kleinsten Dinge unheimlich schnell groß werden können.
Ich glaube nicht, dass viele Leute vorher gesagt hätten, dass es die Zeitungen eher trifft als die Bücher. Also dass wir so ein Zeitungssterben erleben, aber Bücher sind nach wie vor präsent.
Ja, aber das trifft sich, glaube ich, mit dem, was wir vorher gesprochen haben, dass das Buch mir doch noch etwas anderes vermitteln kann einfach und ein Rückzugsort noch mehr ist als die Zeitung. Ich habe auch das Gefühl, dass die Zeitung eigentlich sehr schnell altert jetzt gerade, also die Papierzeitung. Also wenn Sie sich anschauen, an einem normalen Nachrichtenmittwoch das alles nochmal auf Papier zu drucken und auszuliefern, was für ein anachronistischer Vorgang das eigentlich ist, sozusagen dafür, dass die Nachrichten da schon längst über alle Bildschirme geflackert sind, sozusagen. Also ich glaube, wenn wir unseren Enkeln davon erzählen, in 20 Jahren oder 30, das ist schon, da muss man wirklich eigentlich sagen, das kommt aus einer anderen Zeit, ja.
Ja, aber noch gibt es die Zeitung, noch gibt es ja Zeitungsleser, die Produkte auch lieben. Zum Glück ebenso, wie dass es Bücherleser gibt. Und wie schön, dass Sie gesprochen haben und Sie, die Sie diese beiden Arten zu veröffentlichen und zu schreiben, beherrschen. Max Scharnig mit seinem Roman Der restliche Sommer hier zu Gast bei Klassik à la carte. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.